Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Mikufa. Schön, dass ihr dabei seid. Heute wieder eure Gastgeber Jens und Ja. Hi.
Hi Jens. Hi Ja.
Und heute geht's schon wieder um Urban Legends, diesmal aber aus einer bisschen anderen Perspektive. Nachdem wir euch letzte Woche ein paar schaurige Erzählungen, Anekdoten, Legenden vorgestellt haben, betrachten wir das diese Woche so ein bisschen aus der Metaperspektive und werden mit euch durchgehen, wie solche Urban Legends überhaupt entstehen, warum sie entstehen, also das Ganze so ein bisschen wissenschaftlicher angehen, ob es einen erzieherischen Zweck dahinter gibt. Also, warum erzählt man sie? Wollen wir die Kinder belehren? Und wurden wir belehrt damals mit diesen Urban Legends? Warum erzählt man sich, dass Sperma im Döner zu finden ist? Und warum glaubt man das als Kind? Also, gibt es da einen höheren Zweck dahinter? Oder ja, nicht? Das wollen wir herausfinden heute. Und wir wollen auch darüber sprechen, wie Modern Tales und Urban Legends in anderen Kulturen erzählt und verwendet werden. Unter anderem aus der türkischen Perspektive, weil das ist die Perspektive, die ich habe. Andere kann ich schwer einnehmen. Aber das möchten wir gerne mit euch teilen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Und die erste Frage, ich habe sie gerade schon angerissen, Jens. Erzähl uns mal, was Urban Legends sind, wissen wir mittlerweile. Aber wie entstehen sie überhaupt?
Ja, tja, das ist eigentlich sehr einfach. Im Prinzip handelt es sich bei den Urban Legends um nichts weiter als Gossip, beziehungsweise auf Deutsch sagt man dazu, im Deutschen würde man Gossip als Lästereien übersetzen, was natürlich hier nicht ganz zutrifft.
Ich dachte,
beziehungsweise Gerüchte, ne? Eben.
Ja, genau.
Es fängt an vielleicht mit einem wahren Kern, wie wir im ersten Teil. Deshalb haben wir die Beispiele vorangegeben, damit das Verständnis hierfür einfacher fällt. Und ihr wisst, worum es geht. Also damit du als Hörer weißt, worum es geht. Ich habe von Polybius zum Beispiel gesprochen, diesen Videospielautomaten, der angeblich in Videospielhallen stand. Es wird also ein wahres Kernfragment genommen oder ein Fragment, das wahr sein könnte. Die Geschichten lehnen sich an Ereignissen an, die passieren könnten, aber es gibt keinerlei Beweise oder Nachweise, dass sie wirklich passiert sind. Meist beruhen sie dann auf der berühmten Aussage, von einem Freund hat Folgendes erlebt. Und damit ist das Grundgerüst geschaffen für eine Geschichte, in dem wir zumindest, wenn wir wie am Ende der letzten Folge festgestellt haben, in einem leicht beeinflussbaren Alter sind und so eine Geschichte hören. Deshalb tragen sie auch im Deutschen den Namen Ammärchen. So eine warnende Geschichte mit drohendem Inhalt zu hören bekommen, dass wir unseren Moralkompass danach ausrichten, auf bestimmte Anzeichen zu achten oder eben die Geschichte vollkommen zu glauben. Sie basieren, wie gesagt, auf was habe ich gehört, was erzähle ich weiter und füge ich vielleicht noch eigene Details hinzu, die das Ganze interessanter machen. Das hatten wir schon bei Verschwörungstheorien. Es ist häufig so, dass jemand immer weiter aufbaut und weitere Verknüpfungspunkte sucht oder erfindet, um die Geschichte noch interessanter zu machen für den Nächsten, der sie hört. Weil sie für einen selbst vielleicht sonst zu langweilig ist. Zweck und Ursache dahinter ist häufig einfach, um eine interessante Geschichte zu haben, die man dem anderen erzählen kann. Oder eben, um ihn vor etwas zu warnen, was man selbst glaubt, weil man es von jemand anderem gehört hat.
So ein bisschen geht das ja auch in die erzieherische Richtung rein, ne? Also, dass es so eine Moral dahinter steckt und man an einem Exempel, das jemandem anderen geschehen ist, gewisse Sachen vielleicht nicht tut oder vielleicht doch tut oder sowas, ne? Also.
Richtig, wenn ich dir sage, schneid dich nicht mit einem Messer, das tut weh, wird es dir vielleicht egal sein. Und wenn ich sage, schneid dich nicht mit dem Messer, das hat dein Bruder schon gemacht und einen Finger dabei verloren und dann siehst du deinen Bruder, der einen Finger weniger hat, wirst du vielleicht nicht probieren, dir mit dem Messer einen Finger abzuschneiden. Also in diesem abstrusen Sinn entstehen solche Geschichten, zumindest als cautionary tale, wie das im Englischen heißt, also als warnende Geschichte oder mahnende Geschichte, die dich vor falschen Handlungen schützen soll.
Und ein Mahnmärchen, ne?
Genau. Auch ein schönes Wort. Ja. Darin sind wir Deutschen vor allem Meister, indem wir noch heutzutage Amerikaner und Co., also die anderen Kulturen, die mit nur mit Disney sozusagen im englischen Kulturkreis groß werden, wo die ganzen Sachen verharmlos werden, sind wir die Meister in den Ursprüngen davon, weil wir haben Grimms Märchen, die im Ursprung ja ein bisschen finsterer, grober und blutiger sind als in unserem modernen Gewand von heute. Mhm. Dadurch, dass da Ziegen mit Wackersteinen ertränkt werden oder Wölfe aufgeschnitten werden, etc. pp., damit da jemand noch lebendig rauskommt.
Das krasseste Beispiel von so mahnenden Geschichten ist ja eigentlich, fällt mir so ein gerade, der Struwwelpeter.
Oh ja, also, der wird auch selbst im Wikipedia-Eintrag auf der englischen Seite zu Cautionary Tales als Bildquelle genutzt und auch gerne als Beispiel genommen. Also Struwwelpeter ist das Paradebeispiel für das Cautionary Tale.
Genau, das ist, wir Deutschen sind da offenbar besonders,
Wir zielen mit unseren Geschichten gerne darauf ab, eine erzieherische Maßnahme zu treffen.
Disziplin!
Und mir wurde am Kindbett auch aus dem Struwwelpeter vorgelesen und ich fand das großartig.
Ja. Krass, okay, mir nicht.
Wir hatten den Struwwelpeter zu Hause. Wir hatten auch Max und Moritz und das ist eigentlich auch so ein Buch. Also das ist ja dann Wilhelm Busch.
Genau. Struwwelpeter ist Heinrich Hoffmann, war ja eigentlich ein Psychiater. Das ist ja das Interessante.
Ja, und das war zu einer Zeit, als noch radikalere Erziehungsmethoden gang und gäbe waren, um das gehorsame Kind zu schaffen, durch eben solche Schauermärchen oder Schauererzählung, weil es einfach nur Sinn dahinter der Sache war, die Kinder vor dummen Taten zu schützen, sich selber zu schützen, indem sie nicht nachmachen, was diese Kinder angeblich erlebt haben. Denn diese Geschichten werden ja auch so erzählt, als hätte es diese Kinder gegeben. Darunter fallen dann auch am Märchen. Na, Max und Moritz werden zu Mehl verarbeitet und sind eigentlich nur Flegel oder, wie man früher gesagt hätte, Gören, die sich nicht benehmen können und ungehorsam sind gegenüber Erwachsenen und ihnen Streiche spielen und zur Strafe sterben sie am Ende des Buches.
Das ist die gerechte Strafe.
Genau. Ja, die gerechte Strafe für die Kinder ist der Tod.
So erzieht man, das ist dann anti-autoritäre Erziehung.
Ja, und bei, wie hieß der? Struwwelpeter?
Struwwelpeter, genau.
Ja, aber
der stirbt auch am Ende. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der stirbt, muss ich zugeben.
Ich glaube, dem Struwwelpeter. Nee. Was war beim Struwwelpeter? Wird er nicht vom Blitz getroffen oder so? Weil er so langes, struppeliges Haar hat?
Ja,
weiß ich nicht. Beim Struwwelpeter bin ich nicht sicher, aber Struwwelpeter ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern mehrere Kurzgeschichten.
Getrennte Kurzgeschichten.
Da gibt's eben Hans Kuck in die Luft, der ständig in die Luft guckt. Überraschung.
Mhm. Ja, ja, genau.
Und dann, ja, dadurch, dass er immer in die Luft guckt, vom Weg abkommt und vom Fluss weggerissen wird und ertrinkt. Dann gibt's das Funke-Mariechen, das sich mit Streichhölzern selbst anzündet.
Es gibt den Suppenkasper, ne? Den,
oh ja, meine Suppe will ich nicht. Ja.
Verhungert oder so, ne?
Genau.
Oder
stirbt der? Er verweigert das Essen. Ist also unser erster Anorexie-Fall geschichtlich.
Und, wer heute ein Model und Instagram-Influencer.
Ja.
Andere Zeiten, ne?
Ja. Ja, der verweigert halt das Essen, weil er die Suppe nicht essen will, der Eltern, die das kochen, und es gibt nichts anderes. Also wird er immer dünner und dünner und irgendwann stirbt er halt, weil er nichts isst. Und es gibt
ach,
noch.
Krass. Ey, hast du den Wikipedia-Artikel gelesen zum Suppenkasper?
Nee, hast du ihn?
Ich habe ihn gerade aufgerufen, während du erzählst. Und du hast doch gerade gesagt, das ist der erste Fall von Anorexie.
Ja.
Ich zitiere aus Wikipedia, der Suppenkasper ist wahrscheinlich der Literatur erster Anorektiker und der freudsche Hintergrund als Erziehungsproblem. Also, krass. Also du redest im Wikipedia-Slang, würde ich sagen.
Ja.
Das ist, so, nach Jugendsprache kommt Wikipedia-Sprache.
Ja. Cool. Und es gibt den Däumling. Ich weiß nicht, ob der da an Blutverlust der stirbt. Der ist, glaube ich, auch aus den Erzählungen. Auf jeden Fall werden den vom irgendeinen Typen mit einer gigantischen Schere die Daumen abgeschnitten, weil er ständig seinen Daumen lutscht.
Und das sein lassen soll. Ich gerade auf Wikipedia auch, genau. Die Geschichte vom Daumenlutscher.
Ja.
Der Schneider kommt und schneidet mit einer übertrieben großen Schere, fast so groß wie Konrad selbst. Also Konrad ist der Junge, der Daumen lutscht.
Ja.
Dem Jungen beide Daumen ab.
Ja.
Also.
Damit er auch an keinen Daumen mehr lutschen kann.
Zum Glück gibt's heute diese Handschuhe, ey. Da müssen Babys nicht mehr ihre Finger verlieren. Diese Daumenschutzhandschuhe.
Ja, das ist halt die Nebentätigkeit jedes Schneiders.
Kinderdaumen
entfernen.
Ja. Mit Babys, babygroßen Scheren. Cool.
Ja,
ja, das ist dann tatsächlich, also eigentlich schon das Thema, wo wir uns befinden, und zwar also Urban Legends in verschiedenen Kulturen.
Ja.
Und offenbar auch Zeiten, weil das waren ja tatsächlich die Urban Legends von damals, ne? Also
ja,
in Deutschland. Welches Jahrhundert? 17. Jahrhundert?
So 1800, 1900
genau, rum. 19. Jahrhundert sogar.
Ja, 19. Jahrhundert. Also ja, ich verwechsel 18, das 40. immer, weil ich denke immer, 19. Jahrhundert bedeutet 1900 bis 2000. Aber das ist immer mein alter Denkfehler.
Also, dachte ich früher auch, ja.
19. Jahrhundert heißt 1800 bis 1900.
Genau, und das, und der Struwwelpeter ist 1844 veröffentlicht worden.
Ja, und wurde auch wirklich stellenweise, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich als erzieherisches Werk verkauft. Als
Genau. Also, und vor allem in den 70er und 80ern war das ein bisschen dominanter, weil man also vor den 70er und 80er Jahren war der sehr dominant, weil das diesen autoritären Erziehungsstil repräsentierte. Und ich meine, in den 70ern kam halt diese freiheitliche Bewegung mit den 68ern, die dann dagegen gehetzt haben. Was ja auch ganz gut ist. Also das also ich würde es meinem Kind nicht vorlesen, muss ich zugeben.
Ich würde schon, aber nicht im Sinne von der Erziehung, sondern einfach als interessante Geschichte. Ich würde auch aus Grimms Märchen vorlesen.
Ja, das würde ich auch. Ja, stimmt. Fassung. Also ich meine, mit einer gewissen Bewertung dahinter. Ja.
Na?
Also
ich würde
kommentierte Edition, ja. So wie Mein Kampf nur in der kommentierten Fassung. Ist so, ne?
Also vergleichst du das gerade mit Mein Kampf?
Also ich will doch nicht, dass das Kind sein Leben lang Angst hat, dass es Weil nicht, Suppe aufessen muss, sonst verhungert es. Ist doch traurig.
Ja, also definitiv
auch, ja.
Sollte man vielleicht heutzutage dem Kind sagen, okay, das ist nicht echt. Mach dir keinen Kopf genau. darüber. Das ist jetzt nur zum Einschlafen.
Ja, genau.
Wir Deutschen sind kaputt.
Genau, das ist deutsches Schlaflied quasi.
So. Ja, ja. So, schlaf ein, der Schneider kommt und holt deine Daumen morgen
ab. Ja, genau. Und träum schön, mein Kindchen. Ja. Ah, okay.
Ja. Ja, so sieht's im deutschen Kulturraum aus und wie gesagt, damit schockt man regelrecht andere außenstehende Kulturen, wenn man vom Strubbelpeter erzählt.
Ja, also voll schlimm. Also kein Wunder, dass man, wenn man nach Deutschland kommt, erstmal ein bisschen erschlagen ist von ja. der deutschen Disziplin.
Und Strenge.
Strenge, ja.
Wenn selbst die Märchen so drauf sind. Humorlosigkeit.
Ja. Ja. Echt krass. Wobei ich sagen muss, die türkischen Märchen, die ich oder Urban Legends, die ich erfahren habe als Kind, sind auch nicht viel besser. Also, es gibt erzieherische Maßnahmen, getarnt als Kindergeschichten, beziehungsweise ja. nein, getarnt als wahre Geschichten. Und ich glaube, eine gute Überleitung vom Struwwelpeter zu einer türkischen Urban Legend, ist eigentlich, boah, keine Ahnung, ob man das noch so nennen darf. Es ist mehr so Kinderschreckgeschichte, ist nämlich, das, was meine, ich, also es ist ja oft so, so kleine Städte in der Türkei, in Zentralanatolien, sind sehr religiös geprägt. Da sind viele sehr gläubige Menschen, trotzdem musst du auf deine Handtasche aufpassen. Und besonders musst du aufpassen, also sind sehr viele also Diebe und ja, unmoralische Menschen auch unterwegs. Und irgendwie glauben die Menschen aber trotzdem an Geschichten wie folgende und die werden auch erzählt. Eine ist nämlich, die mich auch mit am krassesten geprägt hat als Kind. Mir wurde nämlich gesagt, also mir und allen meinen Cousins, dass wenn du Kaugummi kaust, solltest du aufpassen, dass du das Kaugummi nicht lange kaust und zwar nicht spät nachts, weil kurz vor Mitternacht, so irgendwann um Mitternacht rum, wird aus dem Kaugummi, das du kaust, ein Stück Fleisch. Und zwar nicht einfach irgendein Stück Fleisch, sondern Menschenfleisch, das dann einem anderen Menschen auf der Welt fehlt und auf dem du dann rumkaust. Das wurde mir erzählt als Kind. Und
ja,
das ist, ich weiß noch bildlich, dass ich, also ich weiß noch, also so als wäre es gestern gewesen, dass ich gesagt habe, nö, Quatsch, das glaube ich nicht, ist doch voll Quatsch, das, was ihr mir da erzählt. Ja. Und trotzdem habe ich wahrscheinlich bis zu meinem 13. Lebensjahr oder so, also ziemlich lange noch, mein Kaugummi immer, bevor ich halt mich schlafen gelegt habe oder ins Schlafzimmer gegangen bin so um 9 rum, 10 rum und wir waren immer türkische Familien so, ne, logisch, die sind immer wach bis 1 Uhr nachts, also auch die Kinder. Mhm. Ich meine, die spielen auf den Straßen bis 23 Uhr, auch in der, ja, in der Türkei war es eigentlich, also so um 9, 10 waren wir noch draußen.
Wegen und der Sommerhitze waren, oder?
Man ist ja meistens, genau, wegen der Sommerhitze war man meistens eher nur bis, also ab 4 oder 5 überhaupt erst draußen. Und dunkel wurde es ja schon so um 19 Uhr rum. Also da habe ich das Gefühl, dass es immer ein bisschen früher dunkel wird. Und dann war man halt draußen bis 22 Uhr, war dann spazieren im Park und hat den Abend genossen und ist dann deswegen halt, wenn man nach Hause gekommen ist, kam diese, ja, Familienrunden, wo man sich zusammengesetzt hat, Sonnenblumenkerne wie nennt man das, geknackt hat gemeinsam, haben sich dann ausgeweitet, so bis tatsächlich 1-2 Uhr nachts. Das heißt, man hat auch Kaugummis so lange noch gekaut, weil man ja noch wach war. Und die Eltern haben einem dann erzählt, dass man das Kaugummi nicht kauen sollte, wenn es Mitternacht wird, weil man dann ja, weil es halt Menschenfleisch wird. Und das die erzieherische Maßnahme dahinter ist halt, ist ja nachvollziehbar. Die wollten nicht, dass wir einschlafen mit dem Kaugummi im Mund und es dann verschlucken und dann irgendwie dran ersticken.
Ja.
Aber Weiß ich nicht. Also ich hätte
Menschenfleisch als Drogen muss nicht unbedingt dann sein.
Ja, also es, mir hätte gereicht, wenn die mir sagen, ey, du könntest dran sterben. So, ne? Das hätte mir genug Angst gemacht. Ich brauche nicht auch noch diese zweite Metaebene, wo ich dann einfach Angst habe vor übersinnlichen irgendwas.
Indem du jemanden quasi isst in dem Moment.
Ja, genau, indem ich schuld bin an dem Verlust des Fleisches einer anderen Person.
Ja.
Das war krass. Das war so eine Urban Legend, die ich tatsächlich als Kind geglaubt habe. Und ich hätte noch zwei weitere Urban Legends, die ich als Kind geglaubt habe in der Türkei.
Ja.
Soll ich die erzählen einfach schon
mal? Ich könnte noch mit etwas zwischenhauen, was mir auf deine Geschichte hin eingefallen ist. Ist ein bisschen harmloser, hat nicht mit Menschenfleisch essen zu tun, aber das spielt noch im Zeitraum, da war ich vielleicht 6 oder 5. Also Anfang der 90er Jahre und ich nenne es immer Milchschnacker, aber es gab so in Hamburg, wurde ich immer, ich weiß nicht, ob auch andere Kinder, von der Verwandtschaft gewarnt, eben natürlich nicht mit Fremden mitzugehen oder eben im Dunkeln draußen zu sein, weil dort die Mitschnacker wären. Das ist eigentlich Hamburger Dialekt. Ich habe damals immer Milchschnacker, also Milch, verstanden. Hab mich gewundert, was das Ganze mit Milch zu tun hat. Aber diese Mitschnacker sind also welche, die dich anquatschen, um dich dann zu entführen.
Oh, ja.
Also eigentlich ging es um Kindesentführung.
Ja, ja.
Und vor dieser Kindesentführung wurde ich dann gewarnt, indem, ja, geh nicht alleine draußen irgendwelche verqueren Wege, wenn es dunkel ist oder alleine, weil dann kommen die Mitschnacker und nehmen dich mit.
Krass, na? Das ist auch voll der harte, also voll die krasse Bezeichnung, die Mitschnacker.
Ja.
Also kann ich mir voll so einen Horrorfilm so vorstellen, der Mitschnacker.
Ja, und als Kind konnte ich mir davon natürlich keinen Begriff machen. Und erst vor kurzem fiel mir das mal wieder auf, während ich eben für diese Themen recherchiert habe und auch gerade wieder, ich hatte das vergessen, aber gerade fiel es mir wieder ein, wo wir über das Fleischkauen geredet haben. Hat schon bleibende Spuren hinterlassen, in dem Sinne, dass ich paranoid im Dunkeln bin. Also, das kommt auch durch meine blühende Fantasie. Nicht nur durch diese eine Geschichte, es sind immer viele Sachen, die auf einmal wirken. Ah, ich glaube, das hat unter anderem sicherlich auch Effekte gehabt, dass ich mich im Dunkeln umdrehe oder verfolgt fühle ab und zu.
Okay, interessant. Im Dunkeln habe ich nicht so viel Angst. Ich habe aber voll, also ich lasse es mir nie anmerken, weil ich es trotzdem mache und versuche ruhig zu bleiben. Aber wenn man in meine Pupillen schaut, sieht man wahrscheinlich, dass die mega geweitet sind in dem Moment. Mhm. Ich habe halt eigentlich Angst auf dem offenen Meer. Also wenn ich schwimmen gehe und ich spüre keinen Boden unter meinen Füßen, geht's mir gut, bis ich irgendwann anfange nachzudenken und mir denke, warte mal, unter mir könnte es irgendwie 10.000 Meter tief sein und in 10.000 Meter passen so und so viele Fische und unter so und so vielen Fischen könnten so und so viele große, schreckliche Monsterfische sein.
Ja.
Und dann werde ich panisch. So. Aber schwimme dann einfach so chillig zurück, wo mein Fuß dann wieder den Boden berührt, aber eigentlich jedes Mal, wenn ich diese Begrenzung im Meer anschwimme, habe ich dieses Gefühl. Es ist voll dumm.
Ja,
ich mache es trotzdem, aber irgendwie wahrscheinlich muss ich einfach 20 Minuten mich dem aussetzen und dann habe ich keine Angst mehr davor, aber ist auch so eine irrationale Angst, weil was sollen die am Strand machen? Was sollen so Riesenkraken oder Haie am Strand?
Ja, aber solche irrationalen Ängste kann ich durchaus bei Wasser nachvollziehen. Hm. Ich selber bin auch ein Schwimmer, der keine Probleme mit dem Schwimmen hat, aber sehr viel Ertrinkensszenario, also Szenarios mit dem Ertrinken verbinde durch plötzliches eingreifen, was unterm Wasser schwimmt. So zum Beispiel wieder meine warum erzählen mir meine Familienmitglieder immer solche komischen Sachen? Wir haben Schwedenurlaub gemacht und da gibt's viele Badeseen, Badeorte, weil es ja sehr viel freie Landflächen gibt in Schweden. Und mein Bruder ist etwas älter als ich und der hatte halt damals erwähnt, es sind viele Algen in dem Wasser auch, die dort wachsen, fühlen sich halt eklig an, wenn man drüber schwimmt und sie berührt. Aber irgendwann hat er mal nicht in der Absicht, mir Angst zu machen oder sowas, oder ich habe nur irgendwo wieder halb zugehört, fiel in einem Gespräch der Begriff, dass diese Algen sich ums Bein wickeln würden, einen festhalten würden und dann würde es dich unter das Wasser ziehen, weil du dich immer mehr da drin verhedderst.
Wie und, so ein Moor, so, ne, wo du dann einfach langsam...
Richtig, gehst. Dass du langsam ertrinkst und deine Kräfte verlierst, weil du da eben zwischen den Algen rumgeschwommen bist.
Ja, das ist nicht cool, das ist echt krass, ja.
Und da habe ich dann leichte Paranoia auch entwickelt. Also was Schwimmen war sowieso bei mir immer so ein Thema, weil ich mal als Kind fast ertrunken bin, aber
okay, nicht cool, ja.
Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, nicht mal bewusst mir gegenüber geäußert werden, sondern ich habe wieder irgendwo zugehört, wo ich nicht hätte zuhören sollen.
Ja, okay. Ja, das macht man ja, also, oder man guckt auch manche Sachen, wo man ja nicht zugucken sollte.
Ja, richtig. Kindliche Neugier halt.
Ja, genau. Das ist war bei mir bei Freddy so, den Film, also den Horrorfilm.
Nightmare on Elm Street?
Gesehen. Ja, genau. Nightmare on Elm Street. Den habe ich auch heimlich gesehen, irgendwie aus so einem Winkel des Zimmers, wo keiner mich bemerkt hat und war voll stolz. Und dann hatte ich jahrelang Albträume.
Also, ja, großartig. Träum vom Albtraum.
Manche Sachen sollte man wirklich nicht machen als Kind. Das ist, es ist nicht cool.
Ja.
Ja.
Aber ja, das weiß man leider erst im Nachhinein und dann ist es zu spät. Ja,
das stimmt wirklich.
Und es kann ja auch nicht immer ein Elternteil oder Verwandter das verhindern, weil so ist das Leben. Man muss lernen, damit umzugehen.
Und manche Erfahrungen muss man selbst machen und kann sie nicht einfach
alles vorgekaut oder wir hatten ja unsere Black Mirror Folgen erst und wir können nicht alle Archangel haben, wo uns alles vorzensiert wird, was wir zu sehen haben und was nicht.
Manche Fehler muss man einfach selbst machen.
Ja. Deshalb trifft niemanden in unserer Verwandtschaft die Schuld. Nur damit das klar ist. Ja. Und heutzutage kann man ja über das alles bewusst lachen, wenn es einem einfällt, wie albern das eigentlich ist.
Ja, aber wie ernst es damals war, ne? Das ist das Krasse. So in der Rückschau weiß ich ja, wie ich mich gefühlt habe. Und das ist echt krass.
Boah. Man nimmt es als wahre Bedrohung wahr und dann ist es eigentlich so komplett bei den Haaren herbeigezogen.
Wobei, also manche, die Sachen, die wir jetzt heute besprochen haben, sind ja eigentlich nicht so richtige Urban Legends. Das sind ja mehr übersinnliche, transzendente Geschichten, ne? Also das ist
aber wie so gesagt, eine andere Ebene.
Diese erzieherische Märchen, ja.
Ja, die erzieherischen Märchen oder eben auch, die geben sich Hand. All diese verschiedenen Arten von Geschichten sind wie Gewässer, die ineinander fließen und die Grenzen ab und zu verschwimmen.
Nee, hast schon recht.
Ja. Weil es kommt ja auch über die, also es ist ja überall die orale Tradition, also die mündliche Erzählung. Und daher ist es auch irgendwo eine urbane Erzählung, weil uns immer jemand irgendwas erzählt hat oder wir was gehört haben und für bare Münze genommen haben.
Stimmt.
Wir bräuchten noch eine weitere Türken-Geschichte. Moment, klingt das irgendwie verkehrt im heutigen politischen Umfeld? Sag nein.
Das wird die letzte Folge des Podcasts sein. War schön mit euch. Nein, das ist okay. Bin ich ja von dir gewohnt, also dass du mich aufgrund meiner Herkunft und meiner Hautfarbe so ein bisschen,
Ja, tut mir leid, ich bin kulturell geprägt. Ich bin Deutscher. Ich muss
der,
das tun.
Der selbst aussieht wie ein Südländer. Nein, ich wollte dich auch nicht diskriminieren.
Ja, nee.
Also kommen wir zur nächsten Türkengeschichte oder einer Turban Legend.
Das ist gut, das gefällt mir.
Ja, es ist, ja, auf jeden Fall, das ist jetzt, glaube ich, wirklich eine Urban Legend, und zwar bei mir aus der Heimatstadt quasi, wo ich herkomme, wo ich geboren bin. Und ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, bis heute nicht. Also sie bleibt eine Urban Legend. Und zwar ist in meinem Heimatort oder in meinem Geburtsort eine Katzenbesitzerin bekannt. Also eine alte Dame, die in einem Haus wohnt, das zufällig relativ nah an dem Haus meiner Oma steht. Super. Wir sind auch dran vorbeigelaufen. Es wurde mit dem Finger drauf gedeutet. Ich weiß, wie es aussieht. Sieht sehr gruselig aus. Ist mittlerweile unbewohnt. Und in diesem Haus wohnte eine alte Dame, die unglaublich tierlieb war. Und sie hatte unzählige Katzen. Und wenn man so dann an dem Haus vorbeiging, hat man überall die Katzen spielen sehen. Die waren auf dem Dach, im Garten, im Wohnzimmer. Überall waren die Katzen. Und ihr Mann war schon lange Zeit vorher gestorben und sie war quasi eine Witwerin und also eine Witwe und hat dann sich um diese Katzen gekümmert, als wären es ihre eigenen Kinder. Und irgendwann kam in der Türkei, das ist jetzt auch, ist ja bekannt, in den 90ern gab es so voll die krasse Inflation. Und die wurde ja immer krasser, also dass das aus einem Lira irgendwann irgendwie eine Million Lira wurden und so weiter. Ja. Und das führte dazu, dass sie auch Armut erleiden musste. Sie hatte quasi kein festes Einkommen und konnte dann die Katzen nicht mehr füttern. Sie konnte nicht mehr genug Nahrung für die Katzen besorgen und hat nur noch den Sachen vorgelegt, die die gar nicht mochten, so Getreide, Mais oder keine Ahnung, also Alternativen versucht, denen zu bieten. Und irgendwann hat man dann, wenn man an der Wohnung weiterhin vorbeilief, hat man die alte Dame nicht mehr gesehen. Und die Menschen haben sich gewundert und nach ein paar Monaten ist irgendein Nachbar dann halt da eingedrungen und dachte sich, okay, was ist jetzt mit der alten Frau? Und hat dann geschaut und hat dann erschreckenderweise gesehen, dass die Frau im Wohnzimmer saß, aber nur noch das Gerüst dieser Frau, nur noch die Knochen, weil die Katzen sie gegessen haben. Und das ist ein Beispiel dafür, dass Katzen nicht den Menschen lieben, sondern die Hand, die sie füttert, solange sie gefüttert werden.
Ja.
Und dass denen alles egal ist. Also das fand ich auch eine krasse Geschichte. Und ich hatte auch immer Respekt vor Katzen, weil sehr viele Katzen-Stories in der Türkei erzählt wurden. Und das war so die Katzenbesitzerin, die gefressen wurde von ihren eigenen Katzen.
Ja, davon gibt es ja auch kulturell überall immer Geschichten oder Berichte, die ja auf Tatsachen basieren, wenn irgendjemand eine ältere Person verstirbt und vielleicht mit einem Hund bis zuletzt gelebt hat, der noch lebt, wo dann das Härchen gefressen wird oder so.
Weil ja, genau.
Der Hund einfach weiterleben will und keine andere Wahl hat. Beziehungsweise vielleicht ist das auch alles urbane Legende und es passiert nicht wirklich, aber das wäre ein natürlicher Reflex bei einem Tier. Ja, weil Tod ist Tod fürs Tier.
Das stimmt. Also Frage ist, war die Frau schon tot und wurde dann gegessen? Oder
Das wäre ja der Bereich, wo es ausgeschmückt wird, dass sie tatsächlich bei Lebendigen Like von den Katzen angefallen wird. Mhm. Das wäre dann die grausame Ausschmückung, dass die Tiere so listig sind, weil sie merken, okay, hier kriegen wir nicht mehr das, was wir brauchen.
Das ist schon krass. Also die Variante mit die am lebendigen Leib aufgefressen, finde ich gruseliger.
Ja.
Es ist nämlich, also, ja.
Und die wird wahrscheinlich auch irgendwo erzählt werden. Garantiert. Weil das ist es ja. Es gibt mehrere Varianten bei solchen
Ja,
Geschichten. Ich hatte
das war auch die mit dem am lebendigen Leib. Also die ich kenne, ist eigentlich, dass es am lebendigen Leib gefressen wurde. Aber wir haben nie darüber reflektiert, dass es auch anders sein könnte. Ich meine, vielleicht ist die Oma auch nur, weiß nicht,
Ja.
halt verstorben an einem Herzinfarkt und dann haben die Katzen die gefressen. Also keine Ahnung. Das ist trotzdem schrecklich, ne? Aber
Ja.
ja, das ist halt eine gruselige Geschichte.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall. Vor allem, wenn quasi das Gebäude gegenüber des Gebäudes ist, wo du schläfst.
Ja, genau. Das ist halt so. Und dieser Ort war ja deswegen durch diese ganzen Geschichten, war das so, ja, legendär, war es einfach so, ja,
Ja.
fantastisch aufgeladen einfach oder so, schrecklich aufgeladen einfach. Ich
Ja,
dachte, der
das.
Teufel existiert wirklich in dieser Stadt. Ich hab noch eine kurze Story
Ja, gerne.
zu Katzen. Und zwar, ich habe eigentlich zwei Stories zu Katzen, wobei eine absurd ist, die habe ich damals schon nicht geglaubt, aber ich hatte trotzdem Angst. Eine ist, dass hier eine Frau da irgendwie nachts unterwegs war und musste schnell nach Hause kommen von einem Verwandten und ist dann halt, war irgendwo unterwegs und hat dann neben so einer Mülltonne plötzlich so eingewickelt in so einem Tuch ein Baby weinen gehört. Also so ein, und
Okay,
dann
ja.
und war das voll laut am Schreien, dachte sich, oh Gott, jemand hat ein Baby ausgesetzt, oh nein, wie schrecklich. Und ist dann halt dahingegangen, hat das Baby genommen in den Arm, hat es gewärmt, war schon so kalt und so, hat über das Gesicht gestreichelt, ist dann weitergelaufen, aber es konnte das Gesicht des Babys nicht sehen, weil es so dunkel war. Und dann ist es relativ weit weg dann an der Straßenlaterne vorbeigekommen und als das Licht das Baby traf, hat plötzlich das Baby wieder angefangen zu schreien, aber plötzlich war es nicht mehr ein Babyschrei, sondern es war ein Miauen einer Katze. Und es war ein Kater oder eine Katze, den sie da in den Arm hatte, der dann aus dem Tuch plötzlich rausgesprungen ist und weggelaufen ist.
Ah ja.
Das ist dann so eine weitere Horrorgeschichte, die ich geglaubt habe.
Ja.
Ja.
Ja, solche Wandelgeschichten, wo
Ja,
die
genau. Also das ist.
Wandlung sich vollzieht, ja.
Und das ist halt, das basiert wahrscheinlich darauf, dass, also wenn Katzen miauen, hören die sich auch so ein bisschen an wie so ein Baby. Und ich
Ja.
glaube, das hat dann jemanden dazu inspiriert, diese Story weiter zu erzählen.
Denke ich auch. Also, das wäre das Naheliegendste, weil man muss ja nur mal Katzen kämpfen hören und
Ja, genau, stimmt. Ja, das
dann.
ist,
Ja, es hat was von Babyschreien manchmal.
Stimmt. Eigentlich miauen Katzen wohl nicht, ne? Das habe ich vor einiger Zeit gelesen. Sondern die miauen nur für den Menschen. Also das ist so ein Laut, um uns Menschen was zu vermitteln. Das
Ach
machen die für
so.
uns. Die kommunizieren mit uns direkt.
Ja.
Also das ist
Futter, hier, Mensch,
ja,
Dieb.
genau. Die wissen, wir sind zu dumm, um ihre Körpersprache zu verstehen. Also müssen die sich irgendwas einfallen lassen mit ihren
Ja.
Stimmbändern und dann jaulen die halt. Das stimmt ja auch. Also eigentlich, ich bin nicht so gut im Zeichen interpretieren von Tieren. Auch nicht von Menschen, aber besonders von
Ja.
Tieren.
Ja, von Tieren ist es schwer zu sagen.
Wobei mittlerweile bei dem Kater, das spürt man. Nur der Übergang von dem Kater meiner Eltern, also von meinem Kater eigentlich, bitte streicheln mich, zu lass mich in Ruhe, ist so sprunghaft. Also der sitzt
Ja.
auf deinem Schoß, du streichelst den und plötzlich kratzt er dich. Das ist, habe ich bis heute nicht verstanden. Und der ist schon, wie alt ist Yel? Ist, glaube ich, jetzt 11. Der ist 11, ja.
Ah. Ja, deshalb bin ich auch mehr Hundemensch. Im Hund siehst du das eher an. Die sind
Ja,
einfacher
das
zu leben.
stimmt. Das stimmt. Die sehen immer so ein bisschen doof aus, so Dimmlichthunde,
Ja.
aber die sind immer so treu doof. Das ist eigentlich
Ja.
schön.
Die sind sympathisch doof,
Ja,
nicht?
das stimmt. Die sind voll die Sympathieträger.
Ja.
Und Katzen sind mehr so der, ja, trag mich auf der Sänfteträger.
Ja, eben. Das ist es. Wie ägyptischer König. Kein Wunder, dass sie so auf die Dinger standen.
Ja, genau, tatsächlich. Ja, immer so, egal was die machen, es sieht edelmütig aus. Das ist halt eigentlich schon ziemlich cool. Ja.
Ja. Du?
Ich habe eigentlich keine weitere Urban Legend mehr. Ich hatte gerade noch eine angekündigt, aber die ist nicht so cool. Die lasse ich gerne weg.
Ach so, keine weitere Turban Legend über
keine den Teufel? Keine weitere Turban Legend. Wenn du eine von dem Teufel hören willst, kann ich es gerne sagen noch.
Ja, okay. Das macht mich neugierig. Was wird über den Teufel gesagt?
Eine Urban Legend, die ich gehört habe in der Türkei, die mir erzählt wurde, in völliger Überzeugung, war, dass eine Frau auch aus meiner Heimatstadt quasi nach Ankara gefahren wurde für eine Geburt. Die Geburtstermin stand irgendwie an und dann irgendwie kam das Baby irgendwie nur so einen Monat später, also relativ spät, und dann wurde sie nach Ankara gefahren und wurde dann rausgeholt, das Kind, durch eine Sektio. Und hat das Baby, nachdem es geboren wurde, wurde es halt der Mutter irgendwie einen Arm gegeben und die Schwestern und sowas sind dann halt irgendwie kurz raus und da war die Mutter alleine mit dem Baby und plötzlich hat das Baby angefangen zu sprechen, weil es der Teufel war und es hat dem irgendwie gesagt, so, ja, weil du in deinem Leben das und das getan hast, musst du mich jetzt erziehen und ich bin der Teufel und keine Ahnung, also irgend sowas Krasses hat das Kind dann der Mutter gesagt, die dann geweint hat und dann war sie dazu verdammt, den Teufel leibhaftig zu erziehen.
Okay, der Leibhaftige hatte also für ungefähr 50 Jahre nichts Besseres zu tun, als aufzuwachsen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist mittlerweile. Wie alt war ich da, als mir das erzählt wurde? Ich war bestimmt so 10. Dann ist das Kind vielleicht 5 Jahre zuvor geboren. Das müsste so um die 30, Mitte 20 so sein.
Ja, gut, dann passiert ja nichts, wenn man jetzt gerade stirbt und ein schlechter Mensch war. Ne?
Ja, genau. Obwohl.
Teufel hat Urlaub. Muss schon ein Stellvertreter ran oder sowas.
Teufel ist gerade fertig mit Studium. Ich weiß nicht. Ich glaube, der studiert wahrscheinlich. Was hat Trump studiert?
Ich glaube, der hat nicht studiert. Ja, der hat jemanden bezahlt für was.
Ja, der Papa von Trump hat aber auch die Uni bezahlt, damit Trump studieren kann, egal wie schlau.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hat er dicke Checks geschrieben.
Ja, ich google mal. Was studiert man so, wenn man der Leibhaftige ist? Kranke Kindheit und Ausbildung. Er hat studiert. Der Artikel ist viel zu lang. Ich tippe auch auf Wirtschaft, aber...
Aber wenn es nach anderen urbanen Legenden geht mit dem Teufel, müsste er ja Musik studieren.
Schließlich, warum?
Naja, in Amerika gibt es ja das Geiger-Duell und sowas, dass es auch als Lied gibt. Dass er auf der goldenen Fiedel gegen jemanden im Duell spielt und um die Seele ringt. Ach,
okay.
Krass. Als Liedtext, glaube ich, The Devil Came to Georgia oder so. Oder Went to Georgia.
Ja. Kenn ich gar nicht. Gruselig.
Ja, also der Teufel ist musikalisch. Oder wirtschaftlich unterwegs. Wer weiß. Zum Abschluss zu sagen, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter und anderer Einblick. Weil vorher.
Der hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ja.
Ach so. Ja. Weil ich glaube, über die Türkei wird eher weniger berichtet als Stoff für urbane Legenden oder sowas. Zumindest denke ich mal im Podcast noch nicht. Das war ein sehr interessanter Einblick. Und wir haben ja im ersten Teil schon ein bisschen darüber erzählt, was wir kennen und was ich kenne, sind halt vor allem sehr amerikanisch geprägte Geschichten, außer jetzt gerade, was sehr deutsch war, und regional, die Geschichte von den Mitschnackern.
Stimmt, ja.
Und das war, also...
Struwwelpeter hat
mir Struwwelpeter ist typisch deutsch, kulturell gesehen, und könnte man noch reinzählen. Also bei uns Deutschen ist wirklich der erzieherische Fakt eine Sache. Und in Amerika ist es mehr dieser unterhaltende, gruselige Sinn, der häufig in den Märchen mit rumschwebt, oder ein gewisser warnender Ekel. Wie eben, was ich noch kannte, war der Hakenmann.
Ja, genau, das wollte ich noch erzählen.
Ja, in einer Variante, die ich so nicht bei Wikipedia jetzt gelesen habe, sondern als ich von dem das erste Mal gehört habe, war es tatsächlich in einer sehr blutigen Variante, in der Erzählung Hakenmann, das Gerüst ist immer, dass ein Mann mit Haken oder auch wieder ein Psychopath, der sich die Hand abgetrennt hat vor langer Zeit, mit einem Haken sein Unwesen treibt und es auf junge Liebespaare abgesehen hat, die an abgelegenen Orten versuchen, ihr Stelldichein zu haben in einem Auto. Und in einem dieser Autos soll es angeblich dann dazu kommen in dieser Geschichte, dass der Freund, der der Fahrer ist, ein Geräusch hört, aus dem Auto steigt, dem nachgeht, und im Radio kommt die Nachricht, dass dieser Psychopath mit der Hakenhand sein Unwesen treibt in der Umgebung und dass man vorsichtig sein soll. Und dann verschwindet der Freund, kommt nicht zurück zum Wagen. Die Freundin hört Geräusche und kriegt Panik. Der Zündschlüssel steckt noch. Sie fährt los. Und es gibt Kratzgeräusche und alles Mögliche beim Losfahren. Und als sie dann bei sich zu Hause ankommt, aussteigt, findet sie halt den Haken von dem Hakenmann im Auto steckend. Und der ist blutverschmiert und man geht davon aus, dass der Freund dann tot ist. Na? Solche Sachen. Und dass der Hakenmann kurz davor war, auch sie zu holen.
Oha, okay. Ja?
Und dieser Hakenmann-Mythos, diese Sage gibt es schon sehr, sehr lange. Also praktisch seit es Autos gibt oder ähnliches. Ist das Grundgerüst nicht immer, dass irgendeiner von den beiden stirbt, sondern halt, dass am Ende der Haken gefunden wird und dass die drohende Gefahr sehr nah war. Also in verschiedenen Variationen wird das immer erzählt, an verschiedenen Orten angepasst, Technologie wird angepasst und es wird immer weiter gesponnen. Und das ist halt eine typisch amerikanische Geschichte, die ich als Kind gehört habe. Und habe auch Umsetzung davon in der Serie Supernatural gesehen. Das war in der ersten Staffel damals noch. Da haben sie viele,
schon gar nicht mehr. Ja.
Viele urbane Legenden bzw. Schauergeschichten verarbeitet. Wie eben auch Geschichten von einer, nicht Heuschrecke, Strohpuppe, wie heißen die Dinger?
Du meinst
Vogelscheuche.
Vogelscheuche, genau.
Ja. Vogelscheuche, ja. Vogelscheuche, all solche Dinger sind meist auf urbanen Legenden basierend. Und da kann man sagen, drehte eigentlich die erste Staffel von Supernatural sich noch drum, bevor es komplett abhob mit Satan und Co.
Wobei, zwischendurch war sie ganz cool, die Serie.
Ja, ja, ich mag sie auch immer noch sehr, aber am Anfang war es sehr einfach nachzuvollziehen und sehr witzig, wenn man so einen Teil der Geschichten schon in einer Variation kannte und das dann anders präsentiert bekommen
hat. Aber gerade das war ja das Coole, dass das dann immer Bezug genommen wird auf wirklich ja Legenden und Mythen oder meinetwegen Religion.
Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, aber es gab dann noch Ende der 90er den Film Düstere Legenden und da wurden ganz viele dieser typischen amerikanischen urbanen Legenden als Mordmotiv verwendet für den Killer im Film. Ich glaube, da kam auch sogar der Hakenmann vor. in den düsteren Legenden. Bin mir nicht sicher. Ist Ewigkeiten her, dass ich den Film gesehen habe. Und das wäre dann auch erst 2003 oder so gewesen, weil ich erst mit 14, 15 angefangen habe, auch Horrorfilme zu sehen. Die ich vielleicht nicht hätte sehen sollen, aber ich habe sie heimlich gesehen.
Nee, 14, 15 war meine Actionfilmphase. Da habe ich, glaube ich, keinen Horrorfilm gesehen. Das war dann.
Ja, ist auch vielleicht besser so. Also ich würde keinem Kind dazu raten, Horrorfilme in dem Alter zu sehen. Es wäre eigentlich genug gewesen, hätte ich meine Gruselbücher oder Stephen King gelesen. Was auch nicht unbedingt empfehlenswert ist. Ja.
Okay.
Ja. Mach es nicht wie ich, wenn du ruhig schlafen willst. ich habe halt. Sagen, wir müssen zum Ende kommen.
Ne? Ja, genau. Wir kommen langsam zum Ende. Und zwar war das jetzt der zweite Teil zu Urban Legends. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ja. Ja, wenn ihr Anregungen, Kommentare oder irgendwelche Hinweise für uns habt, dann schreibt sie uns gerne in unsere Kommentare in Twitter, Facebook oder Instagram. Wir freuen uns immer wieder über Interaktionen mit euch.
Ja. Oder wenn ihr weitere Geschichten kennt, die ihr miteinander teilen möchtet oder mit uns teilen möchtet. Wäre ja interessant
zu diesem Thema. Vor allem, also interessant fände ich halt, wenn ihr aus einem anderen Kulturraum oder meinetwegen eine andere Region in Deutschland kommt, als wir und ganz andere Urban Legends kennt. Sowas wie, ja, das bei euch in der Gegend, weiß nicht, wurde Lack im im Gyros gefunden, anstatt Sperma im Döner oder sowas. Ja. Dann finde ich es interessant, das auch mal zu hören.
Ja, eben. So, was sind eure lokalen Geschichten, die nur ihr kennt oder die ihr glaubt, die jeder kennt, aber vielleicht kennen wir sie nicht.
Und ja, je länger man drüber nachdenkt, umso mehr fallen einem auch lokale Geschichten ein. So, ne? Also bei mir in Dortmund zum Beispiel gibt es einen Wald, wo eine Hexe angeblich drin wohnte. Ist ja auch eine Urban Legend. Und
ja, in Hamburg gibt es auch reichlich Geschichten von Geisteskranken. Und vor allem bei mir in der Ecke, wo auch eine psychiatrische Anstalt ist, aus der Leute gerne ausgebrochen sind in den 90ern, gibt's reichlich Geschichten.
Das ist quasi eine Spielwiese für Horrorgeschichten, so eine Psychiatrie ist ja echt großartig.
Ja.
Okay. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall teilt uns das gerne mit uns. Und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Okay, ich drücke mal auf Stopp.